Herzlich willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Zu einer neuen Folge, in der ich diesmal mit Lina Lam gesprochen habe. Lina ist Yoga-Lehrerin, Community-Builderin für DeutschasiatInnen und Aktivistin für ein postmigrantisches Deutschland. So hat sie zum Beispiel einen sogenannten Brave Space für DeutschasiatInnen gegründet. Ich wünsche dir viel Freude bei dem Gespräch mit Lina. Hi Lina, ich freue mich nach, keine Ahnung wie viel Verspätung, ich glaube 3 Stunden oder so weiter, endlich in Hannover anzukommen, bei dir in deiner Heimatstadt. Danke für die Geduld und fürs Warten. Jetzt sind wir hier in der Nähe vom Hauptbahnhof und wir haben Zeitverschiebung, haben es ein bisschen länger heller und noch ein bisschen ist, ja. Ist okay, man kann sprechen.
Ja, wir haben ja auch Licht.
Genau. Ich freue mich sehr. Und wir hatten das ja schon mal geplant gehabt, vor einem Monat oder so oder vor 6 Wochen.
Ja.
Und jetzt ist die richtige Zeit, das zu machen. Wie geht's dir?
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf überhaupt. Ich freue mich, dass du mich zweimal sogar gefragt hast.
Ich bin hartnäckig.
Ja. Mir geht's gut.
Ja.
Tatsächlich. Ja, seit langem irgendwie, ja, super. Tatsächlich, das Wetter hilft natürlich sehr.
Ja, absolut.
Also es ist eine krasse, schöne Wetterperiode gerade.
Das ist richtig heftig.
Aber ja, irgendwie dieses Jahr habe ich nochmal anders begonnen und mir nochmal andere Prioritäten gesetzt und das tut echt gut, ja.
Total gut. Ja, das kann ich ja nicht so behaupten. Ich habe das Gefühl, auch das Wetter definitiv, das ist echt, jetzt soll es ja ab Dienstag wieder ein bisschen schlechter, aber egal, es muss ja auch mal wieder regnen und alles, genau, gehört auch dazu. Aber der blaue Himmel und alles. Und gleichzeitig haben wir natürlich, sind wir in einer Phase, wo Corona jetzt nicht mehr so das Thema ist, mit dem Ukraine-Krieg und auch mit der Frage von Flucht und ja, Tod und all diese Sachen. Ja. Und ich erlebe schon, dass viele Menschen auch gestresst sind. Und du hast ja die Erfahrung gemacht, wir haben gerade uns auch darüber ausgetauscht, dass genau in der Zeit war, wo sozusagen der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, 2 Wochen Meditations- oder wie sagt man?
Ja, du könntest Meditationskurs sagen, ja.
Genau, wo sozusagen 10 Tage nicht gesprochen wurde. Du hast 10 Tage nicht gesprochen, kein Kontakt zur Außenwelt.
Ich war als Helferin ja genau, da, stimmt, genau, ja. Da habe ich gesprochen, aber trotzdem kein Kontakt zur Außenwelt.
Ja, genau. Ja. Hat das Auswirkungen oder sozusagen auf deine Gefühlslage immer noch nachhaltig oder woher kommt, dass du sagst, gerade passt es eigentlich ganz gut?
Auf eine Art schon. Also ich habe, soll ich vielleicht erstmal erklären, was das so für ein Kurs war, so ein bisschen, damit man sich vorstellen kann. Gerne. Genau, es ist ein 10-Tages-Meditationskurs, ein Stille-Kurs, wo man 10 Stunden am Tag meditiert. Und das Ganze ist auf Spenden und ehrenamtlicher Basis. Und ich habe einen Kurs vorher mal gemacht und bin jetzt wiedergekommen, um eben zu helfen. Und hatte da auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Also wir haben Handys abgegeben, kein Internet gehabt, keine Zeitung oder so. Und genau, das war genau zu dem Zeitpunkt tatsächlich, wo der Krieg ausgebrochen ist. Und klar, vorher hast du es schon gehört, dass es so hieß, die Spannungen steigen eher, als dass sie schwächer geworden sind, aber es ist irgendwie dann doch noch mal krasser, wenn es passiert. Also bei uns war es so, wir haben es dann irgendwann durch ein paar Personen dann auch gehört, also ein paar Tage Verzögerung, aber wir hatten auch Kontakt eben zu Leuten, von denen, die eben länger da helfen, langzeithelfender sind, die haben Kontakt zur Außenwelt und die haben irgendwann gefragt aus Neugier auch so ein bisschen und genau, haben uns dann gesagt, ja, es sind Truppen einmarschiert, aber keine Details und wir haben auch nicht bewusst natürlich auch nicht weiter gefragt, weil genau zu dem Zeitpunkt hast du dich einfach versucht zu konzentrieren auf das, was du da machst und
wie bist du da rausgegangen, also aus diesen 2 Wochen?
Sehr dankbar, tatsächlich. Also ich muss sagen, wir haben echt viel gearbeitet auch, also im Prinzip wirklich so 12 Stunden oder so, Pausen auch, aber es war auch anstrengend, aber sehr lehrreich und hat auch viel Spaß gemacht, tolle Leute kennengelernt und ich koche auch gerne, deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht, in der Küche zu sein. Genau, aber deswegen bin ich vor allem dankbar rausgegangen und bereichert auch tatsächlich. Mm. Genau.
Und ich habe ja ein bisschen gezuckt, als ich als du gesagt hattest, dass man sein Handy auch abgeben muss, ist man so nicht mehr gewohnt in der heutigen Zeit.
Ja, genau. Aber das ist auch was, was du ein bisschen, wenn, als du gefragt hast, was nachhaltig war, ist das auch etwas, das jetzt noch nachwirkt. Ich bin noch weniger auf Social Media. Echt? Also vielleicht hat man es auch gemerkt. Auf Instagram habe ich halt diesen Post gemacht, dass ich jetzt weg bin. Seitdem habe ich auch nichts mehr gepostet, obwohl ich schon wieder eine Weile.
Und fühlt sich das an?
Gut.
Okay. Also manche werden dann kriegen Entzugsentscheidungen.
Nee, ich war nie so extrem viel auf Social Media. Ich war schon aktiver eine Zeit lang, aber ich habe in letzter Zeit mich eher zurückgezogen und ich brauch's auch nicht mehr so. Also ich gehe schon natürlich nochmal online und schaue und so, aber ich mach's sehr bewusst. Also wirklich dann, wenn ich auf der Suche nach Informationen bin oder ein bisschen mich inspirieren lassen möchte.
Aber so einfach mal kurz rein, du sitzt in der Bahn.
Ich habe mir das komplett abgewöhnt.
Okay.
Also ich meine, ganz manchmal mache ich das, aber ich frage mich dann auch mal sehr genau, möchte ich jetzt wirklich gerade mich selber ablenken? Und das ist schon etwas, was ich auch aus der Meditation dann mitgenommen habe, zu lernen, Leerlauf zuzulassen und das auch so zu mögen, weißt du? Also so im Moment mehr zu sein und nicht, ich habe das früher auch sehr viel gemacht, so Zeit tot zu schlagen und überhaupt mir nicht die Möglichkeit gegeben, so Momente der Leere zu haben, gedanklich. Das konnte ich auch lange gar nicht so, das zuzulassen, weil ich irgendwie dachte, ich musste mal was tun, aber was habe ich denn davon, wenn ich dann irgendwie durch irgendwas scrolle und danach bin ich vielleicht auch eher müde, keine Ahnung. Und ich muss sagen, es gefällt mir viel besser. Also auch so vorhin, als ich auf dich gewartet habe.
Ja, stimmt. Das ist auch so ein Moment, wo man eigentlich kurz
so
mal... Ja, ja.
Genau, also ich meine, ich habe dann tatsächlich was gemacht, weil ich eh was machen wollte. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich die Leute beobachtet und einfach ein bisschen abgewartet, weil...
Haben wir sehr verlernt. Und das ist interessant, weil ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr diese Ruhe und diese Leere auch zulassen kann. Aber das ist ein schönes Gefühl und auch einen schönen Gedanken finde.
Das hilft sehr, weil wir sind irgendwie so gewohnt, immer so diese Belohnungsreize auch zu bekommen, also durch Social Media und durch diese ständige Verfügbarkeit und da kommst du so voll schnell, finde ich jedenfalls, in so einen Reizreaktionsmechanismus rein, dass du immer so zack, 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 zack drauf bist.
Absolut.
Und deine Gedanken auch so sind.
Absolut.
Und das muss man sich so ein bisschen abgewöhnen. Und da hilft es halt, solche Momente nicht zu überbrücken.
Total. Sehr schön, danke. Wir kommen auch nochmal auf das Yoga und Meditation, weil ich glaube, ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, auch zu einer ähnlichen Fragestellung. Aber ich finde immer stärker und deswegen auch bewusst auch nochmal auch dich angefragt gehabt, weil ich glaube, dass wir auch diesen Bereich Diversity und das ganze Spektrum Meditation nochmal mehr zusammendenken müssen.
Ja.
Weil ich viele, da gehört viel dazu, da reden wir nochmal drüber.
Mhm.
Sag doch vielleicht nochmal 4, 5 Sätze zu dir, damit die Menschen, die dich jetzt hören, wissen, wer du bist.
Ja, also ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken zu gemacht, weil mein erster Impuls war, auf diese Frage zu sagen, ich mache das und das und ich bin das und das und sozusagen mir gewisse Titel zurechtzulegen. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mich gar nicht so sehr damit identifiziere. Und deswegen möchte ich das gar nicht, sondern ich würde eher mich so beschreiben, wie ich mich fühle oder wie ich mich sehe charakterlich. Ich würde sagen, ich bin recht lebenshungrig und auch lebensfroh. Also mir macht Leben Spaß, Dinge auszuprobieren. Ich bin auch sehr neugierig auf neue Erfahrungen und genau, auch wissensdurstig. Und gleichzeitig bin ich auch davon geprägt, von meiner spirituellen Praxis im Prinzip, also von der Meditation und von Yoga und allem, was so drumherum dazugehört. Genau, finde das sehr bereichernd und ich habe auch ein starkes Gerechtigkeitsbedürfnis. Und da meine ich vor allem so soziale Gerechtigkeit mit, weil mich das schon irgendwie immer sehr beschäftigt hat, dass ich viel auch soziale Ungerechtigkeit sehe und das treibt mich auch an, würde ich sagen.
Okay, das ist sozusagen das eine, dieses soziale Ungerechtigkeit, das hat ja was mit Diversity auch zu tun, aber sagen, das ist eine so eine Beständigkeit, die schon lange da ist auch.
Ja, genau. Es hat sich dann mit den Jahren halt herauskristallisiert, zu welchem Thema sozusagen oder zu welchen Themen, aber ich wusste, ich wollte schon immer irgendwas mit Gerechtigkeit tun, war halt ein bisschen auf der Suche danach, was genau ich machen kann. Genau.
Ist so, wenn du guckst, so eine erste Erinnerung, wo du das Gefühl hattest, das fühlt sich ungerecht an und du wolltest zu Gerechtigkeit beitragen?
Ich glaube, ganz früh hatte ich, also ich ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine super konkrete Einzelsituation ein, aber so grundsätzlich habe ich, glaube ich, ganz früh so Erfahrung von Klassismus gemacht. Also zu merken, dass ich auf einer privilegierten Schule war und ich eine der wenigen war, die zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, also so beim Förderverein Unterstützung beantragt habe, wenn es darum ging, auf Klassenfahrten zu fahren.
Kenne ich ja.
Oder auch so Dinge wie das Sachen wie Nachhilfe oder bestimmte so Nachschlagwerke zu kaufen. Ein größeres Thema für mich war als für andere. Das ist mir da schon recht früh bewusst geworden, irgendwie, dass es dann doch große Unterschiede gibt und dass für andere Leute bestimmte Dinge selbstverständlicher sind als für mich.
Ja. Und das macht wahrscheinlich einen Unterschied, weil ich zumindest die ersten vier Schuljahre im Umfeld war, wo irgendwie alle sowas beantragt haben, staatliche Unterstützung brauchten, dann macht das so keinen großen Unterschied. Aber wenn man sozusagen einer der wenigen oder die einzige ist, dann fühlt man das nochmal stärker auch.
Ja, und du hörst ja auch, was andere Leute machen in den Ferien oder was sie bekommen, zu Geburtstag oder genau, also so auch was Markenklamotten angeht oder so. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich mich sehr wohl gefühlt, wenn unsere Schule eine Schuluniform gehabt hätte, tatsächlich.
Krass, ja.
Weil halt solche Themen dann weniger präsent gewesen wären. Also die Unterschiede nicht so groß gewesen wären, aber ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt als ungerecht schon damals empfunden habe, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Sozusagen schon eine Dimension von Diversity, Klassismus. Was ist deine Annäherung an den Begriff Diversity? Wie gehst du mit dem, benutzt du den? Verwendest du ihn? Welche Assoziation hast du zu dem Begriff?
Für mich ist Diversity vor allem Menschen eigentlich in ihrer Individualität zu sehen. Also weil ich glaube, auf eine Art sind wir alle vielfältig und Diversity ist ja im Prinzip der englische Begriff für Vielfalt. Ich finde Menschen einfach in ihrer Individualität zu sehen. Und jetzt wegzukommen vom Schubladendenken, den Stereotypen. Ich tue mich auch ein bisschen schwer noch, also ich habe mit Begriffen so generell bin ich noch so ein bisschen am Ausprobieren, am Schauen.
Was meinst du damit? Was schaust du?
Also, weil du ja gerade meinst, wie ich den Begriff nutze oder so.
Ist denn ein anderer Begriff näher?
Ich glaube, ich benutze schon auch, ich sag schon auch vielfältig, aber ich sag auch chancengleich. Also ich finde, eigentlich geht's ja darum. Weil am Ende geht's ja nicht, also es geht natürlich darum, die Leute, also sozusagen die Vielfalt zu sehen und anzuerkennen, aber eigentlich geht's ja auch darum, alle, also Menschen so zu respektieren, wie sie sind und eben Gerechtigkeit, also eine Chancengleichheit darzustellen, unabhängig eben davon. Und was das angeht, finde ich den Begriff so ein bisschen besser, also Chancengleichheit, weil es den Blick halt mehr darauf richtet, was eigentlich das Problem ist.
Ja, ja. Genau. Absolut, absolut. Und Dimensionen, also welche Dimensionen, wenn wir in das AGG oder vielleicht auch darüber hinaus, in welchen Dimensionen bist du am ehesten unterwegs oder haben dich bis jetzt sehr stark geprägt?
Klassismus, Rassismus, Sexismus, Intersektionalität.
Okay,
insgesamt. Ja, genau. Das vor allem, würde ich sagen.
Okay.
Genau.
Und jetzt hast du ja, ich weiß nicht, ob sich das verändert hat, aber als ich vor ein paar Monaten mal drauf geschaut hatte auf deine Instagram-Seite, da war die Beschreibung, jetzt muss ich nachschauen, also jetzt ist Community-Bilderin für Deutsch-AsiatInnen und davor genau, aber achtsames Empowerment für POC. Hat sich das verändert oder ist es eigentlich
das Gleiche? Ich habe das wieder geändert.
Ja, okay.
Ich habe jetzt, glaube ich, sowas wie Reclaim Your Narrative.
Ja, auch
das
stimmt.
Das ist irgendwie ein Spruch, der mir schon länger irgendwie begegnet ist, den ich irgendwie total passend finde, weil es wirklich darum geht, das eigene Narrativ wieder zu erlangen, also die Erzählung über sich selbst sozusagen wieder zu erlangen und die Deutungshoheit über sich selbst oder über die eigene Geschichte zu beanspruchen. Und genau, am Anfang hatte ich andere Beschreibungen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss beschreiben, was ich tue. Und das wie am Anfang bei der Vorstellung, habe ich aber gemerkt, ich meine, ich tue diese Sachen und man kann sie mich auch so bezeichnen, aber je mehr ich das mache und auch, ich glaube, das kommt auch durch meine spirituelle Praxis, desto weniger identifiziere ich mich tatsächlich Weißt du, so damit dachte ich, ich bin das, was ich tue. Das ist Teil von mir sozusagen, aber deswegen habe ich das so ein bisschen rausgenommen, weil ich auch gar nicht so festgenagelt sein will auf eine Art, auf so, das ist ihr Bereich, Punkt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Yoga rausgenommen aus meiner Biografie. Das hatte ich am Anfang.
Stimmt,
ganz
ja,
am Anfang.
Ja.
Weil ich eben sozusagen mit Yoga als Aufhänger angefangen habe und aber gemerkt habe, Yoga hat auch wieder so viele Assoziationen von außen sozusagen, die gar nicht so sehr das sind, was ich sehe oder was ich darin damit verbinde oder vielleicht schon, aber.
Was ist das zum Beispiel, was von außen kommt, was du weniger daran siehst?
Das zum Beispiel nur als Entspannungsmethode zu sehen. Oder das nur als Sportart zu sehen. Das nur als etwas zu sehen, was für privilegierte Menschen da ist.
Wobei ich das ganz spannend oder schön fand, zumindest in einem Video, wo du genau das gesagt hast, deswegen gehst du da, habe ich zumindest so verstanden, gehst du damit raus, machst sichtbar, um auch deutlich zu machen, das ist nicht nur eine bestimmte Gruppe, die das macht, es ist mehr und es ist auch mehr als Sport und so weiter. Klar. Also um das auch mit zu beeinflussen. Das war ja für mich auch zum Beispiel so ein Gedanke, den Begriff Diversity auch mal anders zu besetzen und nicht nur sagen, ja, dann nehme ich mir halt einen anderen Begriff und so weiter. Ich hatte das so verstanden gehabt. Ich weiß nicht, ob sich das wieder verändert
hat. Doch, das ist auch so. Also ich finde das immer noch so sozusagen. Und genau, bin jetzt nur so ein bisschen sozusagen aus dieser lehrenden Perspektive rausgewachsen, für mich persönlich einfach, weil, also ich meine, ich mache das total gerne, ich habe auch unterrichtet, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Yoga-Lehrerin, aber gemerkt, so auf Dauer bin ich einfach nicht unbedingt der Charakter für Lehrtätigkeit.
Also interessant, okay.
Auf eine Art, also ich meine, ich habe ja auch Empowerment-Workshops gegeben, was mir auch total viel Spaß macht. Und das ist auch was ich an sich gerne tue, aber ich muss das nicht die ganze Zeit tun. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber es ist was ich halt schon gerne tue, aber nicht das, was ich jetzt jeden Tag mache.
Nee, vor allem finde ich schön, dass sozusagen zulässt dieser Fluss, ne? Und das, was sehr dynamisch ist, sich verändert, Dinge kommen zurück, Dinge sind dann nicht mehr da und nicht so dieses, ich muss das jetzt sein, weil du hast es ja mal gepostet und du bist so rausgegangen und auch die Brüche zuzulassen und die alles, was damit zusammenhängt. Und wenn wir jetzt Stand heute, jetzt hast du Reclaim Your Narrative, warum ist dir das so wichtig?
Weil ich das so wahr finde. Mhm. Weil ich sehe das so in so vielen Bereichen und auch in so vielen Diversity-Dimensionen. Es geht ja oft darum, um diese Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstzuschreibung. Und die Themen sind alle total komplex, aber ich würde jetzt mal sagen, so von meinem Empfinden her ist das so etwas, was sich überschneidet mit allen Themen. Also so dieses, diese als falsch wahrgenommene Fremdzuschreibung, die aber dominiert. Also sozusagen das, was andere über diese Gruppe oder mich oder so sagen, gilt irgendwie als universal wahr, aber es widerspricht total dem, wie ich mich fühle. Und sozusagen so diesen Dreh zu machen und zu sagen, ich bestimme selber darüber, wie ich mich sehe und wie ich gesehen werden möchte, ist total ermächtigend. Und es macht dich halt unabhängig davon, was andere Leute über dich denken oder vermeintlich Menschen wie dich. Deswegen.
Und ist das, und ich meine, das ist ja in diesem Podcast auch immer in diesen Gesprächen so, dass es natürlich auch stark was mit einem selbst zu tun hat. Dass sozusagen, also diese Fremdzuschreibung, wir kommen nochmal auf das Deutsch-Asiatische oder sozusagen, wenn du sagst, von POCs und so weiter, was sind so Dinge, wo es wichtig ist, sich etwas zurückzuerobern, Selbstbestimmung zu erlangen. Was ist da, was dich schon immer, vielleicht immer noch stört, aber was ich vor allem immer sehr gestört hatte. Und oft ist es ja auch das Warum wir die Dinge machen, hat was damit zu tun, weil man vielleicht wütend ist über bestimmte Dinge, die gesellschaftlich, aber auch individuell einem widerfahren. Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir?
Also ja, voll. Ich glaube auch, dass das auch die Authentizität ausmacht, wenn du dich für etwas einsetzt, was auch tatsächlich mit dir selber Berührungspunkte hat. Und jetzt so in meinem persönlichen Fall, ich glaube, ein Punkt war auf jeden Fall meine eigene Identitätskrise. Und wie ich mit der Zeit gelernt habe, haben sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Beatbox gerade auch, ähnliche Identitätskrisen, so im Sinne von zwischen den Kulturen aufzuwachsen, nicht zu wissen, wo man hingehört und das Gefühl zu haben, es gibt keinen Raum für Menschen wie mich, weil ich mich irgendwie entscheiden muss. Ich bin entweder hier, dies oder das. Und zumindest als in meiner Jugend gab's diese Möglichkeit halt nicht zu sagen, irgendwie kann ich nicht auch beides sein oder kann ich nicht eine eigene Identität haben, unabhängig von diesen Klischees oder diesen Stereotypen. Und das hat echt, das hat mich Jahre beschäftigt. Und genau, ich habe dann durch Aufenthalte in China zum Beispiel, in Vietnam, wo meine Familien ursprünglich herkommen, irgendwie mir selbst einfach ein Bild machen können. Und weil als ich hier aufgewachsen bin, hatte ich ganz oft das Gefühl so, okay, ja, ich bin irgendwie zum Beispiel chinesisch oder vietnamesisch, weil mir das immer suggeriert wurde als Andersartigkeit sozusagen. Als ich dann aber in China war zum Beispiel, für ein Jahr, da habe ich gemerkt, ey, ich bin so deutsch. Krass. Ja. So, und das war mir gar nicht so bewusst. Und gleichzeitig habe ich aber auch Dinge wiedererkannt, die ich aus meiner Familie kannte, wo ich das nicht einschätzen konnte und dachte, vielleicht sind meine Eltern einfach ein bisschen weird manchmal. Und dann gemerkt, die sind einfach nur normal. Also es ist ganz normal, irgendwie so zu sein oder Dinge so zu machen, nur halt woanders. Und das hat meinen Horizont unglaublich erweitert und mir auch selber einfach geholfen, mit mir selbst im Reinen zu sein und das auch so für mich zuzulassen. Ja, das ist Teil meiner Identität, aber es definiert mich auch nicht bis ins Unendliche sozusagen. Ich habe immer noch Raum, ich zu sein. Und genau, und das war so ein Thema, wo ich dann für mich einen Weg gefunden habe, damit gut leben zu können und auch mit, dass es mich nicht mehr aufgehalten hat sozusagen, aber irgendwann habe ich dann, das war genau durch die Pandemie und den gestiegenen antiasiatischen Rassismus, gab es ein größeres Bewusstsein dafür, dass es erstens überhaupt Rassismus gab gegen asiatische oder ostasiatische Menschen. Und zum anderen war es das erste Mal, dass so eine Art von Identität irgendwie entstanden ist. Weil es vorher...
Das erste Mal?
Ja.
Also wie alt warst du da?
Ich meine jetzt nicht für mich, sondern so, dass ich das Gefühl hatte, kollektiv bildet sich so ein bisschen ostasiatisch-deutsche Identität. Diese, weil ich davor das Gefühl hatte, wir auf eine Art waren wir unsichtbar. Weißt du, wie ich das meine? Wir waren wirklich unsichtbar und das hat auch viel mit internalisiertem Rassismus zu tun, dass es wenig Zusammenschlüsse gab. Aber auch einfach, es wurde nicht gesehen, auch nicht als in Rassismusdebatten oder so. Und deswegen glaube ich, ich habe auch vor lange gedacht, dass ich erlebe keinen Rassismus. Weil ich, das für mich das, also ne, ich dachte so, das gibt's halt nicht. Und dann aber zu merken, okay, hey, hier bildet sich gerade voll viel, es tut sich total viel, also online vor allem. Und das hat mir so einen Anreiz gegeben, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und irgendwie habe ich dann relativ früh mit einer anderen zusammen in Workshops gegeben zum Thema Identitätskrisen, also in Deutsch ostasiatische Identitätskrisen, weil es das halt nicht gab und weil wir auch gesagt haben, so ey, wir würden voll gerne so einen Workshop an einem teilnehmen, aber es gibt's halt nicht, deswegen machen wir den jetzt. Und genau daraus hat sich dann auch unsere Online-Community entwickelt, die echt groß geworden ist, so, ja.
Das finde ich total spannend, das auch nochmal, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, über diese Community, du hast beschrieben und viele beschreiben das ja, wie wichtig es war, also es ist ja kein Zurückgehen, aber sozusagen zum Ursprung vielleicht oder zu den Wurzeln der Eltern, der Großeltern mal zu gehen. Du warst jetzt ein Jahr, zumindest in China. Weil ich überlege, ich habe selber für mich selber auch so eine Erfahrung gehabt, in Eritrea gewesen zu sein. Da hatte ich vor ein halbes Jahr, aber nach 6 Wochen bin ich dann gegangen, weil ich auch da gemerkt habe. Also es war sehr irritierend, aber es hat auch sehr viel Klarheit gegeben.
Ja, ja.
Wegen dieses zu merken, also mal die Idee zu haben, ich gehe da wieder zurück. Und dass dieses Zurück gar nicht für mich so überhaupt keine Option, zumindest damals jetzt auch nicht, ist und war. Und seitdem habe ich ja dieses sehr klar für mich Bindestrich-Identität, Deutsch-Eritrea, und kann damit gut arbeiten. Davor wusste ich nicht so wirklich so, konnte auch nicht für mich eine Begrifflichkeit finden. Auch das ist ja sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber was war für dich so identitätsstärkend oder hat dir Orientierung und auch vielleicht Halt gegeben?
Meinst du jetzt in dem Jahr oder so insgesamt?
Genau, weil du hast ja das schon mal als so Meilenstein, Wendepunkt, als Klärung, Selbstbestimmung auch nochmal.
Genau. Eine andere Normalität kennenzulernen. Das war unglaublich. Und weißt du, eine Normalität kennenzulernen, in der ich normal bin.
Ja.
Und nicht die andersartige, sondern wirklich Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal in einer Masse untergegangen bin. Das war krass.
So sichtbar jetzt.
Ja, sichtbar, genau. Ich bin einfach, ich bin nicht aufgefallen. Und es ist jetzt nicht so, als ob hier die ganze Zeit Leute mit dem Finger auf mich zeigen, aber es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, weil Leute mich auch anders angucken, mit mir anders interagieren auf eine Art, weil ich kann das so schwer, also ich glaube, wenn du die gleiche Erfahrung gemacht hast, weißt du, was ich meine, aber wenn ich dort bin, dann bin ich einfach nur, sozusagen ich habe nicht diese Zuschreibung Asiatin, wie ich sie hier halt habe. Ich bin halt nicht nur ich bin auch immer irgendwie eine Asiatin. Und das war total spannend, irgendwie nicht in einer Kategorie zu sein, sondern einfach irgendeine junge Frau zu sein. das war total spannend. Aber es war damit jetzt nicht sozusagen abgeschlossen für mich. Also so dieses, auch andere Leute dann kennenzulernen durch unsere Online-Workshops und durch die Community, das hat mir auch wahnsinnig weitergeholfen, weil ich glaube, wir kennen unsere Persönlichkeiten ja im Gegenüber, also mit dem sozusagen mit jemand anderem, in dem wir uns auch irgendwie wiedererkennen oder vielleicht auch nicht. Und das hat total geholfen, irgendwie zu merken, ja, dann geht's eigentlich genauso. Ja. Und wir machen alle auf eine Art ähnliche Erfahrungen. Natürlich nicht die gleichen, aber es sind immer wieder die gleichen Themen, die hochkommen.
Aber es war dir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar, dass auch andere ähnliche Erfahrungen machen wie du, mit der Isoliertheit, mit der Fremdzuschreibung. Und das, wenn ich es richtig verstehe, war das auch so der Punkt zu sagen, ich mache mich jetzt selbst auf den Weg und suche jetzt die anderen, die eventuell ähnlich sind. Und dann habt ihr diesen Raum geöffnet. Und wie waren so die Anfänge? Wie ist es jetzt und was macht ihr da eigentlich?
Genau, also ja, ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, wenn ich das sehe, dass da irgendwie Bedarf ist und ich könnte mir vorstellen, das zu machen, dann mache ich das. Ja. Und das war damit eben auch so. Tatsächlich war ich zuerst als Teilnehmerin in so einem ähnlichen Workshop und habe dann halt danach gemerkt, das reicht nicht. Du kannst doch nicht nur anderthalb Stunden oder zwei Stunden darüber reden und dann das war's das doch nicht so. Und dann, genau, habe ich eine Mitstreiterin gesucht und auch gefunden und dann haben wir also Sophia und ich den ersten sozusagen Identitätskrisen-Workshop veranstaltet, einfach so mit dem, was wir halt wussten und was wir so, es ging eigentlich vor allem um Austausch. Und dann hatten wir jetzt so eine riesige Nachfrage, dass wir halt einen Monat später oder so einen zweiten gemacht haben.
Wann habt ihr damit begonnen? Während Corona?
Ja, während Corona. Ja, so. 2021 musste. Nee, warte, das war letztes Jahr. 2020, irgendwann im Spätsommer.
Das stimmt, ja, ich habe es irgendwie mitbekommen gehabt.
Genau. Ja, genau. Da, ich glaube, da haben wir uns gerade kennengelernt um den Zeitraum herum. Genau. Und haben jetzt zwei gegeben und ich hatte nach jedem Workshop das Gefühl, das reicht nicht. Das kann es nicht gewesen sein. Wir müssen das regelmäßig machen. Und dann kam halt die Idee auf, jeden Monat ein Treffen zu machen.
Digital, ne?
Digital, genau. Bei der Pandemie und es hat sich total angeboten, weil viele so verstreut gelebt haben und das ja genau das Problem ist, dass wir keine Peer Group hatten, dort wo wir gelebt haben oft. Und genau, da ist halt die Idee entstanden, diesen am Anfang Safe Space monatlich zu machen und daraus ist also diese Community entstanden. Also wir, inzwischen sind wir von Safe Space, wir von Safer Space zu Brave Space als sozusagen Rahmen gewechselt, aber das Prinzip ist das gleiche. Also, dass wir uns austauschen und treffen online. Wir organisieren das jetzt nicht immer, sondern das machen Leute aus der Community zu allen möglichen Themen, egal welches sozusagen, worauf die gerade Lust haben. Und da kamen schon wirklich spannende Themen hoch. Und wir machen das immer noch jeden Monat und es kommen immer noch gar nicht mal so wenig Leute. Das schwankt natürlich mit den Themen, aber wir beide sind total, ich glaube alle tatsächlich, sind total überrascht, was daraus sich entwickelt hat. Wir sind jetzt über 200 Mitglieder.
Echt?
Mhm.
Wow.
Und
was ist das, was die Leute sagen, warum die das, also warum das so eine Resonanz, warum das so eine Nachfrage, warum das so ein Bedürfnis gibt?
Weil es das noch nicht gab. Also
verrückt eigentlich, ne?
Ja. Also ich meine, ich glaube, es ist genauso dieses, sich in jemand anderem wiederzuerkennen. Das ist ein Bedürfnis, das wir alle Menschen haben. Und dadurch, dass es vorher keine Community gab, als dass dieses Deutsch, also diesen Bindestrich-Mentalität gab es vorher nicht. Es gab so aus meiner Erfahrung her eher so, entweder hattest du die Wahl, dass du total assimilierst und sagst, ich bin nur deutsch und ich habe gar nichts damit zu tun, oder aber du bist total, was auch immer sozusagen, und gar nicht deutsch und grenzt dich halt sozusagen Deutschland gegenüber ab. Und es gab halt nicht so dieses Dazwischen, also beides miteinander zu vereinen. Und Das machen wir halt und ich glaube auch, dass es so es ist so ein starkes Miteinander. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein Programm vorgeben und die können mitmachen, sondern wir gestalten es halt miteinander und es ist, ich glaube, auf eine Art, wir haben halt nur sozusagen den Rahmen geschaffen und den Raum geschaffen und diese Idee reingegeben und seitdem wächst es halt von alleine und es kommen ganz viele spannende Themen auf und es wurden viele Untergruppen auch schon gegründet. Also wir haben regionale Gruppen, also wie, keine Ahnung, Nord, Süd, was auch immer und dann auch teilweise auch für Städte, allein für Berlin gibt es eine Gruppe und dann gibt es so Themengruppen wie zum Beispiel Bücherclubs, Filmclubs. Dann zu bestimmten Themen, wir haben auch was zur Spiritualität, aber auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, für Mixed People oder was auch immer, ne? Also welche Themen auch immer aufkommen, da gibt es einen Raum für und wenn du Lust hast, das aufzumachen, das Gefühl hast, das könnte andere auch interessieren, dann machst du den halt auf und tausch dich aus. Und ich glaube, dieses Zwanglose ist halt auch irgendwie ein großer Pluspunkt sozusagen. Du kannst was machen, du musst nichts machen. Und viele leben tatsächlich in einem Umfeld, wo sie halt keine anderen so, also vor allem ostasiatisch-deutschen Menschen kennen, mit denen sie über solche Themen reden können. Und es geht, also es ist dann natürlich auch oft ein politischer Raum oder gesellschaftspolitisch in dem Sinne. Und ich glaube, für viele ist es wirklich so auch so miteinander und voneinander lernen. Mhm. Also zum Beispiel hatten wir auch ein Treffen zum Thema Adultismus, wenn Kinder zum Beispiel Kinder Erwachsenenrollen übernehmen in der Familie, was ja auch viele kennen. Und dann gibt jemand einen Input dazu oder zum Thema gewaltfreie Kommunikation oder wie ist es zum Beispiel in einer weißen Familie aufzuwachsen? Solche Themen dann miteinander zu diskutieren, zu beleuchten, voneinander auch zu lernen.
Schön. Genau. Jetzt versteht man, warum Reclaim Your Narrative sozusagen auch für dich so bestimmt ist und anscheinend also auch offensichtlich in dieser Zeit so gebraucht wird, hat bestimmt auch mit der Distanz, die wir sozusagen durch Corona und so weiter hatten, aber weil natürlich auch viel, was Identität angeht, einfach auch sich viel verändert hat, oder das Thema, auch Repräsentanz und so weiter, worüber ich auch genau mit dir sprechen würde, ein Thema geworden ist. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man merkt, ja, so eine Ähnlichkeit, aber auch so die Heterogenität und Vielfältigkeit innerhalb dieser Gruppe.
Total. Und auch also voneinander auch zu lernen und auch mal zu lernen, wie es anders auch sein kann. Und das ist es ja, also das ist das auch, was ich meinte mit internalisiertem Rassismus. Dadurch, dass du vorher halt keinen Kontakt zu deiner Peer Group hattest, wusstest du ja auch nicht so wirklich, ist da was dran, was stimmt denn eigentlich an diesen Stereotypen, was nicht. Und so haben wir halt die Möglichkeit, wirklich unser Narrativ neu zu, also neu zu beanspruchen und neu zu definieren. Das war auch so ein bisschen meine Idee, als wir das Ganze angefangen haben. Ich wollte, dass wir das neu schreiben. Ich wollte dieses Bild auch mit neu schreiben. Und ich fand auch, dass wir müssen es doch gestalten und mitbringen, wenn es uns betrifft.
Ja.
Und das ist, ja genau, von dieser Fremdbestimmung halt weg und mehr zu dieser Eigenbestimmung. Und ich glaube, dass das auch wirklich passiert. Mhm. So. Und ich finde es total spannend. Also ich sehe auch, wie bereichernd das für viele ist, allein schon, was für Ressourcen wir miteinander teilen können. Also es gibt ganz viele irgendwelche Sammeldokumente zu bestimmten Themen oder jemand fragt rein, hey, kennt ihr irgendwie Bücher zu dem Thema? Oder ich suche Filme zu dem Thema, Musik oder irgendwie sowas. Oder ich habe gerade dieses Buch entdeckt oder diesen Film geguckt. Hat denn jemand geguckt, wollt ihr euch austauschen, wie ihr das fandet und so? Und das gab's ja vorher nicht. Cool. Und du wusstest auch von vielen, glaube ich nicht. Und ich auch. Ich lerne total viel und sehe auch so, boah, ich wusste gar nicht, dass es so viele Medien inzwischen dazu gibt. Und das wird alles zusammengetragen. Und es ist total spannend, ja.
Und das heißt sozusagen, das ist so, wenn ich jetzt nochmal schaue oder wenn wir nochmal drüber sprechen, zum Yoga, darüber hatten wir gesprochen, dann dieser Weg, den du jetzt dann nochmal auch den Raum Deutsch-Asiatinnen, auch Empowerment, das ist so der zweite Bereich. Was ist dir noch wichtig, wenn wir sprechen über diese ganze Frage von im weitesten Diversity und was da mehr oder weniger auch für dich da reinpasst, wo du dich engagierst?
Genau, also ich bin inzwischen auch gesellschaftspolitisch aktiv, jetzt hier in Hannover vor allem. Ich habe 2020 im Sommer, bin ich hier zum Wir 2.0-Prozess in Hannover dazu gestoßen. Das ist die Neuauflage des Landesintegrationsplans. Und da war ich Teil der postmigrantischen Arbeitsgruppe und der Arbeitsgruppe Wirtschaft.
Mhm.
Und ich meine, die Idee dessen war einfach sozusagen Teilhabe und Integration jetzt in Anführungsstrichen, in Hannover nochmal neu zu denken und aufzuräumen. Und genau, und wir sind da sozusagen als postmigrantische Jugend, als so Interessensvertretung auch einfach drin gewesen und haben auch Maßnahmenvorschläge erarbeitet, was wir der Stadtverwaltung vorschlagen wollen, was wir umsetzen sollen. Und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, ich war in dieser Expertengruppe Wirtschaft, einen Vorschlag zum Thema diskriminierungssensiblen Bewerbungsverfahren zu erarbeiten. Das ist auch auf großes Interesse gestoßen. Wurde jetzt auch nochmal neu diskutiert. Ich weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, aber genau, weil es eigentlich, ich finde, es ist ein total spannendes Thema, ein wichtiges Thema auch. Genau.
Und dieses, was sagt, postmigrantisch, ist das ein Begriff, mit dem du arbeitest, den du wichtig findest? Und
schon, ja.
Wieso?
Weil ich finde, eigentlich sind wir eine postmigrantische, also postmigrantisch bedeutet ja sozusagen nach der Migration, was jetzt kein abgeschlossener Prozess ist, sondern einfach nur nachdem die Migration passiert ist, ist es eben nach der Migration. Etwas, was mich halt echt stört an der Debatte um Migration und Integration, beides in Anführungsstrichen, ist so dieser Fokus auf, okay, da kommen sozusagen fremde Menschen und wir irgendwie müssen sich diese Menschen jetzt integrieren, die müssen jetzt irgendwie eingefügt werden oder sich irgendwie anpassen und das ist so dieser Diskurs, den wir seit Ewigkeiten haben und ich verstehe nicht so richtig, warum das immer noch sozusagen der Hauptdiskurs ist. Ich meine, es gibt inzwischen Generationen von Generationen von Menschen, die nach der Migration geboren wurden und über die aber genauso geredet wird und die in die gleiche sozusagen Kategorie gesteckt werden, weil es keine andere Kategorie gibt sozusagen. Also selbst wenn, ich meine, keine Ahnung, selbst wenn du hier geboren bist und aufgewachsen bist und Staatsbürgerschaft Deutsch hast und du eigentlich nur Deutsch sprichst, wenn du nicht so aussiehst, wirst du nicht so behandelt.
Absolut.
Und das ist halt was mich auch stört. Und deswegen möchte ich auch mit daran arbeiten, dass unsere Gesellschaft auch wirklich das Postmigrantische anerkennt und besser versteht, was das bedeutet. Und dass wir einfach wegkommen müssen, auch von diesem Narrativ, sozusagen, wir helfen den Armen. Und das ist ja auch ein krasses Machtgefälle, ne? Das immer in solchen Debatten immer mitschwingt.
Absolut.
So, weil es immer nur um, ich meine, es ist jetzt vielleicht auch plakativ, aber ich empfinde es so super stark defizitorientiert. Es geht um Hemmnisse, um Hürden, um Probleme und Schwierigkeiten, wo ich so denke, ey, ganz ehrlich, wisst ihr eigentlich, was für krasse Qualitäten und Fähigkeiten und persönliche Stärken wir mitbringen? Also es ist kein Spaziergang, so zu leben oder sozusagen als migrantischer oder auch postmigrantischer Mensch in Deutschland zu leben. Also wisst ihr eigentlich, nein, wissen sie nicht, also was dazu gehört, ne? Und das ist mir halt auch ein Anliegen, das nochmal mehr irgendwie sichtbar zu machen. Wenn du als Kind schon für deine Eltern übersetzt, ne, mit auf Behördengänge gehst, wenn du schon früh dadurch Verantwortung für deine Eltern, für dich und für deine Familie übernimmst, das macht doch viel mit dir, ne? Du bist doch, es ist doch klar, dass es für dich, also, dass du auf eine Art früher heranreist, weil du halt mehr Verantwortung schon hast früher und, das führt halt bei vielen Leuten zu viel Ehrgeiz und auch Durchsetzungsvermögen, aber auch Willensstärke. Zielstrebigkeiten, das sind alles Qualitäten.
Ja, ja.
Und ich verstehe nicht, warum wir nicht darüber reden.
Ja, absolut. Zumal es ja auch umgedreht wird, ich habe jetzt diese Woche erst drüber gesprochen gehabt, von Menschen, die sozusagen, also wie du gerade beschreibst, von Jugendlichen, Kindern teilweise, aber auch Jugendliche, die dann für ihre Eltern übersetzen, die ihre Familie unterstützen, die ihre jüngeren Geschwister nochmal, wo Hausaufgaben und so weiter. Wo oft ja auch die Kritik kommt, dass Migrantinnen oder sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund sich nicht gesellschaftlich engagieren. Also nicht in Vereine gehen, nicht in, also das ist ja die Debatte, die dann umgedreht.
Das können ja auch nur Leute sagen, die nicht davon betroffen sind. Also das kannst du ja wirklich nur sagen, wenn du diese Realität nicht kennst. Und ich will damit auch jetzt, ich will es nicht glorifizieren, ich will nicht sagen, dass es super ist, dass wir alle so, dass es total toll ist, dass du auf dich selbst gestellt bist und dass Kinder für die Eltern sagen, überhaupt nicht. Und also für mich ist auch Mental Health, also mentale Gesundheit, ein richtig großes Thema. Das hat auch also mit Yoga und Meditation dann zu tun, weil das sehr hilfreich sein kann in dem Kontext, aber das führt natürlich zu einer unglaublichen Mehrfachbelastung und auch das, was du halt sagst, ne, wie sollst du dich engagieren, wenn du halt so viel Verantwortung hast, du engagierst dich halt für deine Familie und für deine eigene Existenz und hast halt, bist mit viel mehr Dingen beschäftigt, die für andere selbstverständlich sind, so. Aber ich meine das jetzt auch, also ich finde, das ist ein total schmaler Grad, über sowas zu reden, absolut, ohne in dieses, in so ein Jammern reinzufallen, möchte ich gar nicht. Ich will es so sichtbar machen und ich will sagen, die Leute verdienen Anerkennung und Respekt dafür, Wertschätzung für das, was sie leisten, was halt für viele andere Menschen unsichtbar ist, weil niemand genau hinguckt und auch nicht fragt oder überhaupt drüber nachdenkt, was das bedeutet und gleichzeitig aber auch zu sagen, so, hey, das sind einfach Stärken, so, ne? Und auch so, ich finde das so paradox, wenn dann irgendwie darüber spricht, so, hey, es ist toll, ein Jahr im Ausland zu verbringen während der Schule. Ne? Und dann zum Beispiel, oh ja, Person XY war jetzt in den USA ein Jahr oder in Australien oder in Frankreich und hat jetzt interkulturelle Kompetenz gelernt und eine Fremdsprache und ist selbstständiger geworden und so, ist doch super auf dem Lebenslauf, ne? Aber wenn du zu Hause in einem anderen, in einer anderen Kultur aufwächst, mit einer anderen Muttersprache aufwächst, ne, dann ist es ja, ist kein Vorteil, sondern dann wird darüber diskutiert, dass du nicht integriert genug bist. Oder ob zu Hause überhaupt deine Muttersprache gesprochen werden sollte, weil was ist denn mit deinem Deutsch? Und dann stattdessen zu, nicht zu verstehen, so, ey, was ist das denn für eine interkulturelle Kompetenz, wenn du dieses Wort jetzt benutzen willst? Das ist doch.
Also auch darauf sichtbar zu machen. Und deswegen sagst du ja auch, es ist wichtig, da reinzugehen. Auch reinzugehen in die Strukturen. Jetzt bei dir jetzt in dem Fall Hannover. Und auch nochmal das Narrativ auch da zu verändern. Aber auch konkret, du hast von diskriminierungssensiblen Bewerbungsverfahren und so weiter gesprochen, da was zu verändern. Jetzt habe ich bei dir, aber das ist ja auch ein Thema, die Frage der Repräsentanz. Und ich finde es wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, was wir eigentlich damit meinen und warum das wichtig ist. Warum ist es für dich wichtig?
Oh. Also ich sage jetzt, also ich versuche das in Worte zu fassen, weil ich es halt so wichtig finde. Repräsentanz macht so viel aus. Also es geht ja auch darum, Vorbilder zu haben, ne, in denen man sich wiedererkennt und die einen inspirieren und ermutigen, Dinge zu tun mit dem eigenen Leben. Und wenn ich aber niemanden sehe, der oder die in einer Position ist, die ich erstrebenswert finde und sehe, okay, Menschen wie ich machen halt nur Dinge wie, weiß ich nicht, XY oder Menschen wie ich schaffen es halt nicht in solche Bereiche oder in diese Hierarchien zum Beispiel, dann glaube ich das irgendwann, ne? Also gerade wenn ich aufwachse und sehe, okay, es gibt halt nur bestimmte Menschen können in Führungsetagen sein und Menschen wie ich sind vielleicht Putzkräfte oder so, ne? Also so ganz banal, aber das passiert ja schon in einem sehr frühen Alter, dass du lernst, was ist normal und welche Menschen tun was. Du siehst es ja auch überall, du siehst es ja auch in den Medien, in Film, Musik und was auch immer. Und es macht so viel mit deinem Weltbild, ob du dich irgendwo siehst oder auch nicht. Und das beeinflusst halt, was du dir vorstellen kannst, was du für Träume hast, was du für realistisch hältst. Und wenn du Dinge für nicht realistisch hältst, dann versuchst du sie ja nicht. Obwohl du sie vielleicht könntest, aber du siehst sie einfach nicht, weil es noch nie jemand gemacht hat, so mit dem du dich identifizieren kannst. Und dann hältst du sie für unmöglich und dann tust du sie nicht.
Und würdest du aber jetzt, also bei der Frage von Repräsentanz, die Frage, wie kommen wir dahin? Weiß nicht, ob ihr in dieser postmigrantischen, ob ihr da nochmal was reinkommt. Also habt ihr konkrete Vorschläge da gemacht?
Also, ja, wir haben halt auch konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Ein Maßnahmenvorschlag aus der AG war zum Beispiel das A-Team oder die A-Teams. Die sind tatsächlich, also das war ein bisschen vor meiner Zeit, als ich zugestoßen bin, aber ich will davon erzählen, weil ich es cool finde. Und zwar A steht für halt Awareness. Und das sind so Awareness-Teams, die ausgebildet werden an Schulen, jeweils, ich glaube, 2 SchülerInnen. Die Ansprechpersonen sind für Rassismusvorfälle. Und die ausgebildet werden und sensibilisiert werden. Ja. Und hier im Raum Hannover, arbeiten sozusagen. Und ich finde es total cool und total wichtig. Aber darüber hinaus hat sich, also dieser Prozess ist jetzt sozusagen ist weitergegangen. Und aus diesem Prozess hat sich dann ein neuer Dachverband rausgegründet, der Generation Postmigration heißt. Und alle möglichen sozusagen postmigrantischen Strömungen und Gruppen hier in Hannover bündelt und nochmal dezidiert sozusagen versucht, in die kommunalen Strukturen reinzugehen, also in politische Strukturen und in Ausschüsse und so, weil wir genau das halt auch wollen, zum einen Repräsentanz, aber natürlich auch Mitsprechen, Mitspracherecht, ne? Und in diese Räume reingehen, wo Entscheidungen gefällt werden, die uns betreffen, aber wo wir bisher nicht repräsentiert sind und deswegen auch kein Mitspracherecht haben. Und dann auch natürlich dadurch viel mehr Sichtbarkeit zu sorgen, weil ich glaube, bis dahin hat noch niemand was von postmigrantisch gehört und auch noch nie darüber nachgedacht, dass es eine andere Perspektive ist, als die wir jetzt bisher hatten.
Und hast du eigentlich das Gefühl, dass sich was jetzt auch jetzt Hannover ist, wo du unterwegs bist, aber auch jetzt, wenn du jetzt schaust, auch in den letzten 2 Jahren, wir hatten heftige, viel Debatten hier, auch zum Thema Rassismus, unterschiedliche Arten von Rassismusformen und so weiter. Und es wird auch weitergehen, so ist das. Aber hast du das Gefühl, dass sich was Fundamentales oder was Zentrales verändert hat oder auch wird?
Ich habe schon das Gefühl, dass so, sagen wir mal, die gesamtgesellschaftlich das Bewusstsein und die Sensibilität für Rassismus gestiegen ist, habe ich schon das Gefühl, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es ist alles gut. So, also ich hätte mir schon auch gewünscht, dass auch die Attentate in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also jetzt gerade war ja auch der Jahrestag von Hanau und es sind halt so Sachen, ich kann gar nicht sagen, wie wichtig das eigentlich ist, das nochmal mehr zu thematisieren. Und ja, würde mir wünschen, dass das da noch mehr Aufmerksamkeit oder auch Bewusstsein und so kommt, genau.
Ja, absolut. Mehr als Schweigeminuten, sondern sozusagen politische Konsequenzen, die auch gezogen werden. Genau, absolut.
Ja.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal das zusammenbekommen, wo wir angefangen hatten, mit dem, dass es dir gut geht zurzeit und auch mit deinem 2 Wochen Meditations, nenne ich es, Aufenthalt. Die Frage von Yoga, die Frage von Empowerment, die Frage von Aktivismus, von Repräsentanz, politischen Veränderungsnotwendigkeiten auch. Und wenn du jetzt einfach sagen, für dich individuell oder gesellschaftlich, kannst du aber schauen, so 3 Sachen, wo du sagen würdest, das zu tun, weil ich finde auf der individuellen Ebene gar nicht so einfach gerade, so auch klarzukommen, ehrlich gesagt, bei all dem, was gerade passiert, von Zeitenwende ist die Rede und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich glaube, dass da Yoga und Spiritualität uns vieles auch geben kann, aber vielleicht hast du so ein paar Ideen, was du zumindest für dich sehr hilfreich findest.
Also jetzt individuell oder?
Ich weiß nicht, ich habe es nicht genau, ich habe es gar nicht so konkret gesagt. Du kannst gerne splitten, ich wollte es aber extra so bewusst offen lassen, damit du selber kannst. Also weil ich finde, oft ist es ja so, dass auf der individuellen Ebene anzufangen macht mehr Sinn, als von dem großen Globalen zu sprechen. Aber du kannst selber entscheiden, wonach dir ist und wo du darauf reagieren willst.
Also ich glaube, jetzt so in den Zeiten, in denen wir gerade leben, gibt es einfach ja viel Unsicherheit, irgendwie sehr unsichere Zeiten, auf die wir keinen direkten Einfluss haben. Und da finde ich es schon wichtig, in die Selbstfürsorge zu gehen. Also das geht dann wirklich um Yoga und Meditation, aber sich dann auch bewusst zu machen, was ist denn in meinem Bereich, also was kann ich denn kontrollieren in meinem Leben und meinem Wohlbefinden, aber auch natürlich das, was die Menschen um mich herum betrifft, und sozusagen sich auf eine Art zu schauen, okay, was kann ich tun, zum einen, also klar, wenn ich mich auch einsetzen will und helfen will, was sind meine konkreten Möglichkeiten, aber dann auch zu schauen, und irgendwie kommst du ja eher früher als später an den Punkt, du kannst nicht viel tun, dann auch zu schauen, was kann ich denn dann für mich tun? Also im Sinne von...
Weil ich das so spannend finde, weil, also auf der einen, es gibt ja gerade so viel zu tun. Wir könnten 1000 Sachen machen. Wir könnten uns jetzt hier bei der Frage von Ukraine, wir könnten bei der Frage von Armut, es gibt so viel Missstände in der Welt, wo es eigentlich notwendig wäre, was zu machen, dann wahrscheinlich familiär noch und individuell und so weiter und so fort. Und dann in die Selbstfürsorge zu gehen, in die Lehre vielleicht auch zu gehen, ganz schöne Herausforderung.
Ja, also ich meine, ich sage das jetzt so ein bisschen auch aus BIPOC-Perspektive, weil ich sehe auch oft, dass es genug Themen gibt, die schon bearbeitet werden. Weißt du, was ich meine? Also Themen, die Kraft kosten und die anstrengend sind und auch runterziehen und so. Und ich sehe einfach oft, dass Selbstversorge zu kurz kommt. Und ich finde, als Person, die strukturellen Rassismus oder auch Diskriminierungsform erlebt, ist es wahnsinnig wichtig, in die Selbstversorge zu gehen. Also einfach für die Selbsterhaltung. Also ich meine das nicht auf eine egoistische Art, weißt du, wie ich das meine? Also, sondern dass es ein Privileg ist, dass wir uns selber geben können. Und
vielleicht genau das, also jetzt, ich wollte eigentlich zum Schluss kommen, aber jetzt haben wir doch noch. Nein, total gut, total wichtig. Naja, weil mit Privilegien umzugehen ist nicht so einfach, wenn du gerade als BIPOC, und das geht ja in vielen Menschen so, das gar nicht gewohnt bist, das auch auszuhalten.
Ja.
Zu sagen, es geht jetzt nur um mich.
Ja.
So, genau das kommt gleich, ist schon egoistisch. So, und was ist mit dem Kollektiv, was ist mit der Verantwortung, von dem wir auch vorhin gesprochen haben. Und das schlechte Gewissen kommt schon schnell hoch, zumindest bei mir.
Ja, klar, aber du kennst vielleicht diesen Spruch, you can't pour from an empty cup. Also wenn du selbst, du kannst nichts geben, wenn du nichts zu geben hast, in dem Sinne. Also ich finde, das ist so, wenn du nicht auf dich achtest und sozusagen immer nur im Außen bist und immer machst und viel für andere tust, dann muss ja jemand anderes was für dich tun. Ne? Und auf eine Art gibst du dadurch sozusagen Verantwortung ab für dich selber, aber ich glaube, ich kann das gerade so schwer in Worte fassen.
Aber ich fühle schon, was du meinst. Ne?
Ich glaube auch dadurch, dass wenn wir uns selber gut tun, sind wir auch Vorbilder für andere. Und wenn wir uns selber gut tun, können wir anderen auch wirklich helfen, weil das nur nachhaltig ist. Wenn ich nicht auf mich achte und nur anderen oder mich einer anderen Sache verschreibe, dann brenne ich aus früher oder später. Das ist nicht nachhaltig. Und ich finde, wir müssen alle mehr dazu kommen, zu schauen, wie kann ich erstmal auch mir selber gut tun, weil niemand kann dir so gut tun, wie du dir selber gut tun kannst. Verstehst du, was ich meine? Weil sonst auf eine Art wartest du darauf, dass es jemand anderes für dich tut. Und dadurch machst du es ja nicht besser, sondern gibst dem anderen sozusagen die Verantwortung für dein Wohlergehen. Das macht keinen Sinn, weil niemand wird sich so um dich sorgen können wie du.
Ja, das ist so. Und zumal, weil das ja kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles Problem, ist es erstens sozusagen Großmachtsfantasien zu glauben, man kann dieses strukturelle Problem selbst ändern. Und es ist vor allem auch nicht mein eigenes individuelles Problem. Also sozusagen auch das auch abzuweisen und zu sagen, ich bin nicht allein verantwortlich dafür.
Ja, und ich meine auch gerade aus BIPOC-Perspektive, es gibt so einen Spruch, ich kann ihn jetzt nur so ganz grob zitieren, dass sozusagen unsere Vorfahren gezwungen waren zu arbeiten und keine Zeit hatten zu ruhen. Und deswegen ist es jetzt an uns, für unsere Vorfahren uns auszuruhen.
Ah, okay, das kenne ich gar nicht.
Also es ist, glaube ich, ein englischer Spruch. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht mehr, von wem es ist oder so, aber es ist so in diesen Gedanken, sehe ich das auch. Weißt du, es ist so, du tust es ja nicht nur für dich, du tust es für alle Menschen vor dir und alle Menschen nach dir. Und es gibt auch einen anderen Spruch irgendwie, dass sozusagen Self-Care ist auch ein politisches Statement für
Pop. Absolut.
Weil es uns so lange auch abgesprochen wurde, ne? Und das kann man auch sehr politisch sehen. So, dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht, ist halt total selbstermächtigend.
Naja.
Wenn die Strukturen gegen mich arbeiten, bin ich trotzdem noch in meiner Kraft. Das ist halt auch einfach so eine Art sozusagen die eigene Kraft
zu entwickeln. Naja. Eine Kollegin hat immer gesagt, sie hat es auch von irgendwo anders, zu sagen, erst auf die Matte und dann die Welt retten. Ja? Ja. Also sozusagen auch in der Reihenfolge, dass es wichtig ist. Okay, Selbstfürsorge nehme ich mit und muss aber auch noch grübeln darüber. Hättest du noch was anderes? Würde mich ausreichen, aber vielleicht gibt es ja noch was.
Also so ganz praktisch, ich kann empfehlen, also so, naja, es geht auch wieder Richtung Selbstfürsorge, Rituale zu etablieren dafür. Also genau, das ist so ein bisschen so Mental Health mäßig, aber Rituale zu etablieren, die einem gut tun. Das können so Dinge sein wie Tagebuch schreiben, aber auch lange Spaziergänge in der Natur oder Sport, Meditieren, Yoga, also irgendwas zu finden, das einem wirklich gut tut und das einen Ausgleich schafft, aber auch das Nervensystem zu beruhigen. Empfehlen, das auf einer täglichen Basis zu machen, weil ich viele einfach auch erlebt habe, die aus verschiedenen Gründen aber auch immer wieder getriggert werden im Alltag. Also Stichwort Rassismus und zu lernen, welche Werkzeuge wir eigentlich haben. Also das geht jetzt wieder Richtung Yoga, mit Körper, Atem, Geist. Das ist auch extrem selbstermächtigend. Und also zum Beispiel, als ich aus diesem Meditationskurs wiedergekommen bin, ist ja in der Zwischenzeit eben wieder ganz andere Krieg ausgelöst. Für mich war es auch extrem krass und ich habe ein paar Tage gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten und konnte auch nur mal stückweise Informationen zulassen. Das wäre auch etwas, was ich empfehlen würde.
Ja, habe ich auch jetzt letzte Woche entscheiden müssen, genau. Dass ich ein bisschen kürzer treten muss, was die Informationsflut angeht. Ja, ja.
Genau, und auch den Medienkonsum. Und es geht ja nicht darum, ignorant zu sein, sondern einfach Medien so zu konsumieren, dass man damit umgehen kann und dass ich damit auch was machen kann. Dass ich mich nicht davon erschlagen lasse.
Naja.
Weil davon hat auch niemand was.
Absolut, absolut. Nee, total. Also die Selbstvorsorge, Rituale und nochmal auch zu schauen, wie viel Konsum wir, da hast du ja auch am Anfang schon gesagt, wir überhaupt auch verkraften können, also das Gehirn auch sozusagen auch gerade abends dann nochmal oder also das Letzte und das Erste zu machen, direkt auf Social Media unterwegs zu sein. Was ist dein Ritual, was du zurzeit versuchst zu, oder was du praktizierst?
Also ich habe morgens und abends ein Ritual tatsächlich. Morgens mache ich so eine Viertelstunde Yoga, eine Viertelstunde meditiere ich und abends meditiere ich auch eine Viertelstunde nochmal vorm Schlafen. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich auch mal mehr, aber das ist so mein Ritual, um sozusagen den Tag zu beginnen und zu beenden und ich fahre damit sehr gut, muss ich sagen.
Hört sich sehr gut an. Und vielleicht, mal gucken, ich habe jetzt... will morgen wieder mal was Neues ausprobieren, weil ich irgendwie noch nicht so richtig reinkomme. Das ist ja das, ne, diese Balance immer wieder hinzubekommen, immer
was
wieder
sich probieren? Zu ermutigen.
Ne, ich glaube, genau, also ich bin noch nicht sicher, aber das mit dem Meditieren finde ich total wichtig. Mhm. Also egal wie, aber nicht so zu viel zu tun und also irgendwie zu konsumieren. Und das finde ich, das Meditieren, das Atmen, das einfach bei sich sein und so weiter, habe ich als total also hilfreich, auch zwischendurch einfach mal, gerade wenn gutes Wetter ist und so draußen. Ich habe aber gemerkt, als ich vor ein paar Wochen das machen wollte, dass ich nicht zur Ruhe gekommen bin. Also es war einfach zu viel los.
Ja, genau. Also deswegen finde ich Yoga total hilfreich, wenn du über deinen Körper machst. Wenn du zu unruhig bist, was halt oft ist, geht mir auch so, hilft das halt, über den Körper zu gehen und da Übungen zu machen oder sich zu bewegen. Ja. Oder zum Beispiel, wenn du auch gern laufen gehst zum Beispiel, du kannst dich irgendwie auspowern körperlich und dann danach
das gehört zusammen,
mit zum Meditieren zum Beispiel. Oder danach einfach die Augen zu schließen. Das geht dann halt besser.
Ja, total. Ja, und ich finde, du hast es mehrmals gesagt, auch aus der BIPOC-Perspektive, weil ich finde, das hat etwas dringend miteinander zu tun. Wir müssen die Dinge aber stärker zusammen bekommen. Und weil wir ja oft auch im Diversity-Bereich viel von den Themen Identität, Wahrnehmung, Achtsamkeit sprechen. Und wenn du das eigentlich zu Ende denkst und ganzheitlich vor allem denkst, dann und gerade die Frage von Rassismus, von Verantwortung, also mir ist heute nochmal auch viel klar geworden in dem Gespräch, also wie viele Menschen, die sozusagen nicht zu der Dominanzgesellschaft gehören, also Dominanzgruppe gehören, viel auch, was du vorhin beschrieben hattest, das Othering und dieses Ding, also viel auch zulassen oder zulassen mussten, dass das alles, auch die Historie, die man hatte sozusagen von Generationen, die ja irgendwie in dir drinne sind und dazu führen, dass wir so handeln, wie wir handeln und das auch nicht gesehen werden. Also wenn du beschreibst, wie ihr sozusagen als Community zusammengekommen seid, ich denke, wie krass, Also, weil ich weiß, wie stärkend das für mich immer ist, auch gewesen, auch durch Corona weniger geworden, durch digitale Momente, manchmal konnte man das mal zusammenbekommen, aber immer wieder sich nicht erklären zu müssen, ne?
Ja.
Und einfach zu reden und alle nicht nur verstehen nicht, sondern fühlen das.
Ja,
das ist so selbsterklärend. Und nicht im Gegenteil, sich auch noch rechtfertigen zu müssen oder es abzutun, als ob es das sozusagen nicht wichtig wäre oder es nicht geben würde und so weiter. Und das, genau, irgendwie zusammenzuschauen. Und ich habe jetzt gerade, du hast den Jahrestag in Hanau und so weiter besprochen, und wenn man die Menschen, die da unterwegs sind, sieht, wie die jetzt mit dem Untersuchungsausschuss und so weiter, den sie erkämpft haben, den Kampf, den sie da führen, das viele Ehrenamt, was man eigentlich gar nicht mehr Ehrenamt nennen kann, tun, und gleichzeitig merkt, wie wenig Zeit für sich selbst eigentlich haben, sondern eine Verantwortung spüren, selbst den Mord, selbst jetzt sozusagen sich auf Detektivarbeit zu machen. Also was man denkt, wie absurd ist das denn? Und das ist die perverseste Situation, ne? Und davor gibt's sozusagen, ohne dass Menschen sterben mussten und so weiter, dass so ein Attentat bedarf, gibt es ja nochmal in ganz vielen Schattierungen genau diese Ebenen. Und und was ist dann sozusagen die Kehrseite? So, und das finde ich, das ist eine Antwort, könnte eine Antwort drauf sein. Genau.
Sehr schön zusammengefasst.
Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, erstmal nochmal für die Geduld von der Fahrt von Frankfurt. Und dann ist das auch ein bisschen kühler geworden. Ist noch nicht wirklich Sommerzeit, auch wenn es tagsüber so aussieht. Und ja, schön, dass wir das gemacht haben.
Ja, danke dir für dieses spannende Gespräch.
Welcome back aus dem Gespräch mit Lina. Ein wirklich schöner Austausch, wie ich finde. Insbesondere beschäftigt mich nachhaltig die Frage, wie wir den Kampf für Gerechtigkeit und gegen Menschenfeindlichkeit jeglicher Art auf der einen Seite und Fürsorge für uns selbst auf der anderen Seite zusammenbekommen. Im Nachgespräch hat Lina darauf verwiesen, dass die körperliche Unversehrtheit ein Menschenrecht ist und somit auch die geistige Unversehrtheit ein grundsätzliches Recht ist. Schlussfolgernd ist Selbstfürsorge ein Menschenrecht, gerade für BIPOCs oder marginalisierte, diskriminierende Gruppen. Leichter gesagt als getan. Die große Frage, insbesondere in diesen Zeiten, ist demnach, wie können wir gut für uns sorgen und trotzdem aktivistisch sein, beziehungsweise uns für unsere Ideale mit Leidenschaft einsetzen, ohne auszubrennen. Ich finde, Lina gibt in dieser Folge schon ein paar gute Hinweise. Eins nehme ich definitiv mit: zu versuchen, Leere zuzulassen. Wie ist es bei dir? Wie sorgst du für dich und deine geistige, seelische und körperliche Gesundheit? In diesem Sinne, Peace, Love and Harmony, dein Lutzko.